Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir sind beim zweiten Teil der Predigt. Also letzten Sonntag haben wir ja schon über den Sündenfall einiges gehört. Und ich fange gleich einmal nochmal an, den Text zu lesen, damit wir nochmal drinne sind und uns nochmal erinnern, was dort eigentlich genau steht. Kapitel 3, 1. Mose, ab Vers 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben, und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott der Herr rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten, und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir und von dem Baum, und ich aß. Und Gott der Herr sprach zur Frau: Was hast du getan? Die Frau sagte: Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott der Herr sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Leben, Baum des Lebens zu bewachen. Letzten Sonntag sind wir bis zu dieser Frage Gottes gekommen, wo er den Menschen fragt: Wo bist du? Wo bist du? Denn nachdem Adam und Eva sich an dem Baum verköstigt hatten, denn die Schlange hat ihnen das ja tatsächlich sehr schmackhaft gemacht, insbesondere Eva, was der Baum alles kann, plötzlich Gott gleich zu sein, das zu sein, so zu sein wie Gott. Und sie hat dann gemerkt: Oh, der Baum ist ja doch etwas Schönes. Vorher war ja scheinbar, konnte man dran vorbeigehen. Hat sie dann doch davon gegessen, gab ihren Mann davon auch. Und das Ergebnis war nicht das Erhoffte, dass sie jetzt plötzlich tatsächlich vollkommen so sind wie Gott, sondern sie litten darunter. Es kamen Dinge in die Welt dazu, die vorher nicht da waren. Sie bekamen Angst, sie hörten die Stimme Gottes und versteckten sich. Sie erkannten, dass sie nackt waren und sie bedeckten sich. Also die Beziehungen sind in beiden Fällen, sowohl zwischen den Menschen oder Mann und Frau oder allgemein dem Menschen, als auch zwischen dem Menschen und Gott zerbrochen. Es ist etwas dazugekommen, was nicht mehr rein ist, was nicht mehr gut ist, was nicht mehr das ist, was Gott am Ende gesagt hat. Und siehe, es war alles sehr gut. Das war das Urteil Gottes über die Schöpfung. Und dieses Urteil, was Gott damals gefällt hat, ist jetzt durch den Ungehorsam von Adam und Eva zerbrochen. Es ist kaputt gegangen. Und Adam und Eva verstecken sich. Ich denke, das kennen wir alle, diese Situation, man hat etwas Falsches gemacht und man versteckt sich. Das kann man verschieden machen. Adam und Eva haben das gemacht, indem sie sich hinter Büschen versteckt haben. Wir können uns aber auch anders verstecken. Es gibt viele Methoden, sich zu verstecken. Man geht sich aus dem Weg, man antwortet nicht mehr, man redet nicht mehr mit dem anderen, man macht die Augen zu, man ist nicht bereit, auf den anderen zuzugehen. Viele Dinge, die wir so uns angewöhnt haben, die ersten Reaktionen, sind recht deutlich, die das im Grunde klar machen, wie immanent diese Geschichte ist für das Verständnis von dem, wie wir sind, wie wir uns verhalten. Wir verhalten uns heute nicht anders als Adam und Eva. Aber da, wo der Mensch ungehorsam geworden ist, also wo er gefallen ist, wo er abgefallen ist vom Wort Gottes, das, was Gott ihm gesagt hat, was er in Güte dem Menschen gegeben hat, da wendet sich Gott wieder dem Menschen zu. Er wendet sich dem Menschen zu und fragt ihn, wo bist du? Er möchte, dass der Mensch die Möglichkeit hat, seine Schuld einzusehen. Und wie antwortet der Mensch? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Interessant finde ich hier, dass Adam mit einem Mal von ich redet. Seine Frau gehört scheinbar nicht mehr dazu. Er grenzt sich von seiner Frau ab. Ich habe mich versteckt. Ich habe deine Stimme gehört. Ein Zeichen dieser zerbrochenen Beziehung, dessen, was vorher immer mit wir beschrieben wird. Also während der gesamten Versuchung wird immer von wir geredet. Immer von ihr, wir. Und jetzt plötzlich ich. Und dann beantwortet er noch nicht mal Gottes Frage, wo bist du? Sondern er beantwortet, warum versteckst du dich? Adam fürchtet sich mit einem Mal. Furcht. Und wenn man sich vorstellt, dass das das Erste ist, was seitdem den Menschen treibt in der Beziehung zu Gott, dann ist es nicht verwunderlich, wie Gott oft die Bibel davon spricht, fürchte dich nicht. Wie oft wir das immer wieder lesen, fürchte dich nicht. Wo die Engel zu den Hirten sagen, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute. Immer wieder dieses fürchte dich nicht. Weil diese Angst tief in uns drinne steckt. Sie ist nicht irgendwie so ein oberflächliches Ding, was man durch eine Bekehrung oder irgendetwas plötzlich weg hat. Sondern es ist etwas, was in diesem alten Menschen tief drinne steckt. Diese Angst vor Gott. Gott wird jetzt eine Strafe aussprechen. Diese Angst war Adam vorher unbekannt. Er kannte diese Angst nicht. Sie ist ihm in seiner Nacktheit bewusst geworden. Die Scham des sich Versteckens, dass etwas nicht mehr in Ordnung ist. Und Adam spürte, So nackt, wie ich bin, so bloß, wie ich bin, kann ich vor Gott nicht treten. Ich kann Gott so nicht begegnen. Die Nacktheit ist hier der Ausdruck dieses sündigen Zustandes. Ja, es ist nicht sozusagen das allgemeine Nacktsein, dass man halt mal nackt unter der Dusche steht, sondern es ist dieses Bloßsein vor Gott. Zu wissen, Gott sieht auch meine Sünde. Und er war sich dessen bewusst. Er kannte die Scham, auch wenn er das vielleicht nicht formulieren konnte, so wie wir das heute im Kontext der Heiligen Schrift formulieren konnten, ist das für ihn ein Gefühl, ein Getrenntsein und etwas, was für ihn völlig unangenehm war. Und so geht es uns auch. Wenn wir Schuld auf uns geladen haben, wenn wir schuldig geworden sind vor Gott oder auch vor anderen Menschen, ist es genauso. Wir fühlen uns irgendwie nicht richtig. Wir möchten, dass das entweder irgendwie versteckt, bedeckt oder irgendwas gemacht wird. Adam und Eva haben es so gemacht, sie haben Feigenblätter genommen. Wir machen das auch noch auf anderen Methoden. Wir können mal schauen, wie es Adam gemacht hat. Gott geht ja jetzt ein bisschen weiter. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Gott will hier jetzt wissen, was ist die Quelle für deine Erkenntnis? Denn vorher hatte ja Adam nicht diese Erkenntnis. Vorher konnte er nackt herumlaufen und jetzt plötzlich erkennt er und Gott möchte das wissen. Und Gott geht weiter, hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Das ist ja auch wieder eine interessante Frage, das erinnert mich so ein bisschen an meine Lehrerrolle. Da frage ich oft auch solche Fragen, die so ähnlich sind, nämlich ich frage etwas, was ich schon weiß. Gott wusste ja schließlich die Antwort. Er wusste es sofort. Es war ihm klar, dass Adam von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hat. Aber er kommt nicht mit dieser absoluten Wahrheit direkt vorne hin und knallt sie Adam vor den Fuß, sondern er lässt Adam die Chance, das zu sagen, was Sache ist, die Schuld einzugestehen. Aber Adam weicht aus. Er versucht irgendwie, er bringt irgendwelche Erklärungen und dies und das, aber anstatt das zu sagen, was Sache ist, nein, tut er nicht. Und Gott ändert jetzt so ein bisschen seine Rolle. Diese Frage könnte auch ein Staatsanwalt stellen, dem Angeklagten. Hast du nicht davon gegessen, von dem du nicht solltest? Hast du nicht vielleicht in dem Geschäft eingebrochen, wo du nicht hättest einbrechen sollen? Hast du das Collier mitgehen lassen? So oder so ähnlich. Gott wird jetzt mit Adam konfrontiert, jetzt Adam mit der eindeutigen Tatsache, du hast das getan. Und er fordert von Adam jetzt ein Bekenntnis. So wie ein Staatsanwalt entweder ein Schuldeingeständnis einfordert, oder der Angeklagte leugnet, oder er sagt die Wahrheit und er war tatsächlich nicht schuld. Und das Bekenntnis von Adam ist schon recht interessant. Ich denke, wir werden uns ein bisschen wiederfinden. Da antwortete der Mensch, die Frau. Was findet er? Er findet jemanden neuen. Die Schuldige, die Frau, die da. Wie oft machen wir das? Der da war's. Ein anderer war es, irgendjemand, nur nicht ich. Ich bin nicht schuld. Oder wenn ich schon schuld bin, dann hat irgendjemand noch Mitschuld. Also die Frau, die du, und jetzt geht es ja noch weiter, die du mir gegeben hast. Er beschuldigt hier sogar noch Gott. Hättest du mir nicht die Frau gegeben, dann hätte das gar nicht passiert. Im Grunde, Gott, bist du schuld. Er wälzt also die Schuld nicht nur auf die Frau ab, sondern er wälzt sie auch noch auf Gott ab. Die gab mir vom Baum und ich aß. So nach dem Motto, ich hatte ja keine Ahnung, was ich da gegessen habe. dass er die ganze Zeit dabei war und das ganze Gespräch mitgekriegt hat, dass er auch die Antwort von Eva mitgekriegt hat, wir sollen nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen, denn wenn wir das tun, dann werden wir sterben, das hat er auch mitgekriegt. Aber das ist jetzt hier nicht so das Entscheidende, sondern Gott ist schuld und Eva ist schuld. Eine Schuldverschiebung. Er versucht, seine Schuld an der Tat herunterzuspielen. Zwar gesteht er dann am Ende noch so ein bisschen ein und ich aß, aber das geht eigentlich unter in diesem ganzen Rechtfertigen, was vorher kommt. Adam rechtfertigt sich, verschiebt alles und am Ende kann er dann kurz noch sagen, und ich aß. In der Hoffnung, dann wird die Schuld nicht so groß sein. Und genau so handeln wir doch auch, ganz oft. Wir kennen irgendwo, wir sind von einem Menschen schuldig geworden und das ist mir gestern aufgefallen, wo eine Situation war, eine Person hat einer anderen Person etwas gesagt, wie es ihr geht und was sie so beschäftigt und die andere Person war darüber sowas von sauer und frustriert, dass sie sich völlig abgewandt hat und ist weggegangen. Wie reagiert man da drauf? Die andere Person wurde dann auch sauer und hat sich dann auch geärgert und dies und das und jenes. Was wäre denn jetzt eigentlich das Bessere gewesen, anstatt sich zu ärgern? Was war denn das Schlimme jetzt? Dass man gesagt hat, wie man sich gefühlt hat? War das der Grund dafür, dass die beiden sich jetzt nicht mehr verstehen? Manchmal ist es das Beste, man gesteht das direkt ein, was Sache ist. Anstatt lange darüber zu reden, gleich zu sagen, ich habe vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Ich habe dich verletzt und das tut mir leid. Es direkt zu sagen. Nicht erst zu rechtfertigen, warum habe ich das jetzt gesagt und warum war das notwendig, dass ich dir das gesagt habe. Es direkt zu sagen, es tut mir leid, dass ich dich damit, was ich dir gesagt habe und wie ich es dir gesagt habe, verletzt habe. Auch wenn es vielleicht nicht absichtlich war, ist ein Schuldeingeständnis immer die beste Möglichkeit einer neuen Beziehung. Und Adam tut das hier nicht und deswegen kann die Beziehung zwischen Adam und Gott nicht wiederhergestellt werden. Adam versucht, seine Schuld zu leugnen. Da geht Gott über zur Frau und spricht zu ihr, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Auch Eva schiebt die Schuld ab, nämlich an die Schlange. Aber da merkt man schon, es gibt Unterschiede. Sie beschuldigt zwar die Schlange, aber sie beschuldigt Gott nicht, die Schlange gemacht zu haben. Ja, so nach dem Motto, hättest du die Schlange nicht gemacht, dann. Sie beschuldigt auch nicht Adam. Ja, Adam hat mir nicht Einhalt geboten, das war ja doch eigentlich seine Aufgabe. Er als Haupt hätte ja eigentlich sagen müssen, stopp Eva, so geht das hier nicht. Aber er hat es nicht gemacht, aber Eva reitet nicht darauf rum. Sie ist auch ein wenig ehrlicher, was das anbelangt, denn sie hat schon erkannt, dass sie verführt wurde. Und auch dieser Zustand, dieses Verführtwordens, wird im Neuen Testament bestätigt. Nirgendwo finden wir im Neuen Testament eine Stelle, die die Schuld Adams minimiert. Nirgendwo. Von Eva wird ihr schon gesagt, sie wurde verführt. Und dann gesteht sie ein, ich habe gegessen. Aber dass sie tatsächlich dafür vollkommen verantwortlich war, was sie getan hatte, das sieht sie trotzdem nicht ein. Dass sie den Apfel genommen hat, die Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse, so ist es ja. Dass sie das reingebissen hat, dass sie es runtergeschluckt hat. Dass sie wusste, welche Konsequenzen diese Tat hat. dass sie das vollen Bewusstseins getan hat. Sieht sie nicht ein, ist sie nicht bereit, tatsächlich zu bekennen. Und hier sehen wir, was die Sünde in Wirklichkeit angerichtet hat. Nämlich, dass der Mensch nicht in der Lage ist, ein Schuldbekenntnis zu formulieren und die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Bis heute ist das nämlich ein Problem. Die Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Und das ist nicht nur sozusagen erst, wenn ich Schuld eingestehen muss, sondern auch in dem Hinblick darauf hin, dass ich mich vielleicht schuldig werden könnte, dass ich deswegen vermeide, Verantwortung zu übernehmen, dass ich vielleicht nicht bereit bin, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen, in der Familie zu übernehmen, in Gruppen zu übernehmen, dort, wo man vielleicht vorne oder leiten muss, wo es Leitung notwendig ist, wo ich vorher schon sozusagen, bevor ich überhaupt in die Gefahr komme, dass jemand mich beschuldigen könnte, ja, das hast du nicht richtig gemacht, dass ich sage so, ah nee, dann lass es lieber ganz sein. Wir müssen es lernen, Schuld zu bekennen. Wenn ich an meine Kinder denke, dann müssen wir ihnen es beibringen, dass sie Schuld bekennen. Sie machen das nicht von alleine. Von alleine haben alle unsere Kinder zuerst mal auch, also von alleine können sie lügen. Nö, war ich nicht, habe ich nicht gemacht. Das war Gabor, das war Raphael, das war Jana, das war Laura, was man da alles hört. Und am Ende war es die Person tatsächlich. Aber es ihnen beizubringen, dass sie zu ihrer Verantwortung stehen, das müssen wir lernen. Das ist ein Teil des Erziehungsauftrages Gottes an den Menschen. Wir sind schnell dabei, uns hinter anderen zu verstecken. Jemanden schiebe ich auf Umstände, mein Wesen oder Hauptsache, ich muss nicht die Verantwortung. Und eigentlich ist mein Appell an dieser Stelle, wenn wir das uns angucken, wie Gott mit uns umgeht, wie Gott mit Adam und Eva umgeht, dass er ihnen eigentlich in völliger Liebe und Gnade begegnet und ihnen die Möglichkeit gibt, dann steh doch dazu. Der Mensch es aber nicht macht, dass wir aber den Mut haben, Verantwortung da zu übernehmen, wo wir es können. Dass wir es bereit sind, auch eventuell vorne zu stehen und auch eventuell mal alleine Verantwortung zu übernehmen. Nicht sozusagen gleich immer zu sagen, ja, brauche ich noch jemanden und wenn ich das alleine mache, dann, sondern zu sehen, du bist ja nicht alleine. Gott war da und Gott ist da. Und Gott wendet sich nicht ab, nur weil wir mal die Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Sozusagen das Anklagende, die Schulderkenntnis ist jetzt abgeschlossen und jetzt kommen wir zu den Folgen. Der alte Bund, den Gott mit Adam gemacht hat im Garten Eden, ist gebrochen. Und Gott macht mit Adam einen neuen Bund. Dieser Bund besteht aus 4 Bereichen, einmal der Schlange, dem Satan, der Frau und dem Mann. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh, mehr als alle Tiere des Feldes, auf deinem Bauch sollst du kriechen, Staub sollst du fressen dein Leben lang. Zuerst wird die Schlange als Tier angesprochen. Also hier geht es jetzt tatsächlich um das Tier Schlange, nicht sozusagen um den Satan, der durch die Schlange gesprochen hat. Gott gibt den Grund für den Fluch zuerst an, weil sie sich dazu gebrauchen ließ. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie soll sich eine Schlange dagegen wehren? Die hat ja nicht so einen Verstand wie wir. Und es ist auch so, dass normalerweise ein Tier in der Heiligen Schrift nicht für ihre Handlung verantwortlich ist, was ein Tier tut. Außer, wenn der Schaden gegenüber einem Menschen geht. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Alle Tiere sind geschaffen für den Menschen, zu seinem Nutzen und nicht dazu da, dass ein Tier einem Menschen Schaden zufügt. Zum Beispiel in 1. Mose 9, Vers 5, euer eigenes Blut jedoch will ich einfordern, von jedem Tier will ich es einfordern und das Leben des Menschen will ich einfordern von einem jeden anderen Menschen. Also hier wird nach der Sintflut ganz klar gesagt, wenn ein Tier einen Menschen tötet, dann soll das Tier ebenfalls sterben. Oder in 2. Mose 21, wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau stößt, dass sie sterben, so soll man das Rind steinigen und sein Fleisch nicht essen. Ja, also wenn ein Tier einen Menschen irgendwie tötet, zu Tode bringt, dann hat das Tier dafür die Konsequenzen zu tragen, weil das Tier für den Menschen da ist, nicht umgekehrt. Auf deinem Bauch sollst du kriechen. Das hat etwas mit der Position des Tieres zu tun. Ob die Schlange vorher Füße hatte oder nicht, das ist ja eine ganz große Diskussion, die auch gerade in der Bibelkritik sehr groß ist. Ja, hier ist etwas, was in der Bibel nicht stimmt, denn die Schlange hatte wahrscheinlich keine Füße. Wir finden dazu nichts. Und es ist auch im Grunde eine mühselige Diskussion, weil es tatsächlich in der Bibel gar keinen Anhaltspunkt dazu gibt, ob sie überhaupt jemals Beine hatte oder nicht. Was wir alleine nur finden und worüber wir eindeutig sicher sein können, ist, dass die Schlange vorher aufrecht sich fortbewegt hat. Und das ist prinzipiell auch einer Schlange möglich. Aber sie wurde dieser Fähigkeit sozusagen beraubt. Sie kann es nicht mehr vollkommen oder sie kann es nicht mehr, sondern sie kriecht ab jetzt auf dem Boden und sie soll Staub fressen. Auch hier wieder eine Sache, jeder weiß, der ein wenig im Biologieunterricht aufgepasst hat, Schlangen fressen keinen Staub. Schlangen fressen andere Tiere. Was ist aber hier dann gemeint? Es ist ein Ausdruck dieses Fluches. Sie ist verflucht. Dieser Ausdruck wird in verschiedenen Bildern auch an anderen Stellen des Alten Testamentes gebraucht. Zum Beispiel im Psalm 72, Vers 9, vor ihm sollen sich neigen die Söhne der Wüste und seine Freunde sollen Staub lecken. Es ist ein Ausdruck des Besiegtseins, des Unterworfenseins, des Verfluchtseins, dass man nicht mehr sozusagen eine besondere herausgeragte Stellung hatte. Denn das war ja das Besondere an der Schlange. Sie war ja irgendetwas Besonderes. Sie stach heraus aus allen anderen Tieren. Und diesen Zustand hat Gott weggenommen. Und was wir auch noch finden, dieser Fluch ist ein dauerhafter Fluch. In Jesaja 65, Vers 25 finden wir, Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Also dieser Fluch, dass sie herabgewürdigt ist, dass sie herabgesenkt ist aus diesem herausgeragenen Zustand, besteht bis zum Ende. Und Gott spricht, nachdem er die Schlange verflucht hat, zum Satan. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird in den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Es gibt Auslegungen, die sagen, dass der Satan eigentlich vorhatte, irgendwie die Frau zu verführen, noch zusätzlich, dass er am liebsten sozusagen selbst die Frau geheiratet hätte. Aber das ist nicht der Fall. Also es ist nicht passiert, denn was jetzt Gott zwischen den Satan und der Frau setzt, ist eine besondere Feindschaft. Wie die im Einzelnen aussieht und wie sie sich auswirkt, das finden wir jetzt nicht so viel. Aber es wird eindeutig gesagt, dass die Nachkommen der Frau, derjenige ist. Und dann ist es halt das Interessante, es ist einmal die Nachkommen und dann der Nachkomme. Also es ist ein besonderer Nachkomme, der dem Satan den Kopf zertreten wird, ihn also endgültig besiegen wird. Und das Interessante hier in dieser Formulierung ist, dass dieser Nachkomme aus der weiblichen Linie kommt, also aus der weiblichen Linie zurückverfolgt wird. Und diese Linie ist ungewöhnlich für die Bibel. Denn normalerweise ist so etwas immer aus der männlichen Linie. Aber bei der Frau ist es, beim Messias ist es genau anders. Er wird aus der weiblichen Linie kommen. Mose gibt nicht den Grund an. Wir wissen aber heute den Grund. Und er ist dann später in Jesaja 7 genannt worden. Darum wird auch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Hier finden wir schon die erste Andeutung dahin, dass Christus durch eine übernatürliche Empfängnis gezeugt wird. Die Abstammung kann man nur über die Mutter nachvollziehen. Also von Maria Seite, nicht über die Seite von Josef. Und dann wird noch von einem zweiten Samen geredet. Der Same des Satans. Dies kann gedeutet werden auf den Antichristen und dass Satan selbst der Vater sein wird. Und auch hier wird es zu einer besonderen, ja, das auch wird auch eine übernatürliche Empfängnis oder etwas Übernatürliches sein. Denn wenn wir sehen, wie der Antichrist vorgestellt wird in der Offenbarung, dann ist das etwas, was nicht irgendwie so von alleine sein kann, sozusagen aus dem Natürlichen heraus entstanden sein, sondern er muss etwas Besonderes sein. Er muss irgendwie etwas sein, wovon sich die Menschen verführen lassen, weil das nicht so üblich ist, weil das nicht so einfach ist. Wie wird dies geschehen, dass er den Satan den Kopf zertreten wird? Endgültig wird das geschehen, wenn der Satan in den Feuersee geworfen wird. Aber passiert ist es am Kreuz von Golgatha. Am Kreuz von Golgatha wurde dem Satan die Macht genommen über Tod und Sünde. Nämlich in Bezug auf die Gläubigen, die an Christus Jesus gläubig geworden sind. Dort wurde der Satan endgültig besiegt, aber da er noch auf dieser Erde wirkt, sind wir auch ihm ausgeliefert. Also sozusagen, er hat zwar kein Anrecht mehr durch Tod und Sünde an uns, aber er kann immer noch auf uns einwirken, uns vom richtigen Weg abbringen und zu Dingen leiten, verführen, die wir nicht tun wollen. Und uns halt in Leid bringen. Hier finden wir sozusagen das erste Evangelium. Wie wird der Mensch gerettet? Und wenn wir uns das anschauen, sehen wir wieder, der Mensch ist daran nicht beteiligt. Das wird hier schon deutlich. Es wird jemand sein, der aus dem einen übernatürlichen Ursprungs hat, und er wird den Satan den Kopf zertreten. Es ist nicht der Mensch, der den Satan besiegt, sondern dieses kommt wieder von Gott her. Gott wird den Menschen besiegen. Und warum erfahren wir hier das erste Mal etwas über Rettung? Weil hier genau das Problem liegt, warum der ganze Rest in der Bibel steht. Nämlich das Problem des Menschen mit der Sünde. Wie wird Gott dieses Problem lösen? Und Gott sagt es hier schon, ich werde es lösen. Es wird von mir kommen, diese Lösung. Und sie steht hier schon fest. Christus ist nicht ein Plan, der irgendwann getroffen worden ist, weil das Gesetz nicht funktioniert hat oder weil irgendwelche anderen Dinge dazwischen nicht funktioniert hat. Sondern hier finden wir schon, dass es Christus sein wird, der am Kreuz von Golgatha sterben wird. Und es geht weiter, dass Gott zu der Frau spricht, ich will dir Mühe deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Vor dem Sündenfall gab es keine Schmerzen. Und das muss uns schon klar sein. Nach dem Sündenfall gibt es sie. Schmerzen sind eine Folge des Sündenfalls. Insbesondere auch die Schmerzen der Schwangerschaft. In anderen Übersetzungen oder in einer Übersetzung wird auch von Mühen und Schwangerschaft gesprochen, also da sind es zwei verschiedene Bereiche. Da wird es dann so erklärt, dass die Mühen die Menstruationsbeschwerden beschreiben und dann der zweite Teil die Schwangerschaft an sich und dann sozusagen noch das Kindergebären. Dass alle drei Teile für die Frau unter Mühen sein wird, was vorher nicht war. Dies ist sozusagen ein Fluch, den Gott über den Menschen spricht, über die Frau und worunter die Frau heute zu leiden hat. Sozusagen sie gilt für alle, nicht nur für die Frau, für Eva, sondern auch für alle Generationen danach. Und dann gibt es, dann geht es weiter und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Die meisten Ausleger sehen da drinnen sozusagen das sexuelle Begehren der Frau gegenüber dem Mann. Aber wenn man sich anschaut, was diese Worte hier bedeuten, insbesondere dieses Wort Verlangen, ist ein Wort, das wieder sehr besonders in der Heiligen Schrift ist, denn es kommt nur dreimal in der Heiligen Schrift vor. Sie kommt einmal hier vor, dann kommt das Wort immer in 1. Mose 4, Vers 7, wo Gott sagt, die Sünde lauert vor deiner Tür, aber du herrsche über sie. Und im Hohelied, wo sie im Zusammenhang mit sexuellem Verlangen benutzt wird. Und wenn man sich klar macht, dass Mose der Autor dieses Bibelbuches war und nicht des Bibelbuches Hohelied, dann müssen wir sehen, dass er dieses Wort vermutlich oder höchstwahrscheinlich genauso verwendet hat wie in 1. Mose 4, Vers 7, wo es eindeutig etwas mit herrschen, beherrschen, mit verlangen, also dass diesen Zusammenhang meint. Und dann auch hier, dass das hier sozusagen nicht das sexuelle Verlangen ist, sondern dass die Frau, und hier geht es halt darum, dass man sich wieder klar macht, was ist im Sündenfall eigentlich passiert? Die Frau hat sich an die Stelle des Mannes gestellt. Sie hat die Initiative ergriffen, hat das getan, was ihr eigentlich nicht zustand. Und dass dieses Handeln, das, was sie damals getan hat, in ihr sozusagen für alle Zeit, in der gesamten Generation danach, sich manifestiert oder halt bleibt. Sie möchte sich von der Unterordnung unter dem Mann unabhängig machen und sich über die Herrschaft des Mannes stellen. Gott aber sagt hier, er soll über dich herrschen. Und was halt noch ein bisschen, was man sich halt bewusst machen muss, das Wort, das hier mit Maschall beschrieben ist, bedeutet nicht einfach nur liebevolle Leiterschaft oder so, sondern von der Bedeutung her beschreiben sie Dominanz, Meisterschaft oder Herrschaft. Und da merkt man etwas, und das finde ich wird absolut klar. Dieses, was Gott vorher in einer natürlichen Unterordnung gegeben hat, sozusagen die Frau, Gehilfin des Mannes, ist jetzt durch den Sündenfall zerstört worden. Nämlich durch diesen Konkurrenzkampf. Es ist ein Konkurrenzkampf entstanden. Ein Konkurrenzkampf um Vorherrschaft. Und die Frage ist, ordne ich mich in die Ordnung Gottes unter und sage, diese Ordnung ist die bessere Ordnung? Oder weiche ich davon ab und sage, ich will mich aber erheben. Ich will dieser Ordnung nicht entsprechen. Denn auch vor dem Fall war Mann und Frau nicht gleichberechtigt. Die Frau wurde als Gehilfin bezeichnet, nicht der Mann. Das muss uns auch dort klar sein. Dort ist es eher aber so beschrieben, dass halt wie ein Sohn dem Vater sich unterordnet. Aus diesem Gebot sind ganz viele Sachen aus dem Neuen Testament begründet. Und wenn wir diese Sache nicht wirklich verstehen, was hier beschrieben ist, verstehen wir zum Beispiel nicht das Lehrverbot, das Paulus anbringt, das Schweigegebot in der Gemeinde gegenüber der Frau, was ja heutzutage häufig als kulturell bedingt beschrieben wird. Wenn wir aber dort die Stellen lesen, beziehen sie sich immer auf diesen Text. Immer wieder da drauf. Immer wieder auf diese Tatsache, die Frau wurde verführt und deswegen. Ich weiß, dass das ein, wenn ich mir, also als ich mich damit auch beschäftigt habe, habe ich selber gemerkt, das ist etwas, was sich unserer Kultur völlig entgegensteht. Durch Emanzipation, durch Gleichberechtigung, wo gesagt wird, ja, sie sind gleich und das ist gleich und das ist gleich und das ist gleich, will man am liebsten, würde ich am liebsten diesen Teil einfach überspringen. Und ich habe ganz viele Kommentare gelesen, wo genau das gemacht wird. Es wird nicht mehr das wirklich dort beschrieben. Es ist ganz schwer, dazu klare Stellungnahmen zu finden. Hier hat Gott eine Ordnung geschaffen. Eine Ordnung, die deswegen notwendig ist, weil die alte Ordnung zerstört ist. Und wir tun gut daran, als seine Kinder, wenn wir uns dieser Ordnung unterordnen. Und dann kommt noch Adam dran. Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast und vom Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Gott schließt hier jetzt endgültig diesen Bund. Adam ist der Letzte, der genannt wird, und damit ist er der Bundesstellvertreter, er ist der Repräsentant für die gesamte Menschheit. Und jetzt werden die Flüche beschrieben. Also das, was dem Menschen gegeben wird, also das, was er beherrschen sollte, er sollte den Erdboden bebauen, bewahren, er sollte über den Erdboden herrschen, der ist jetzt verflucht. Dein Herrschaftsgebiet, das, was ich dir gegeben habe, über das, was du verantwortlich warst, das ist verflucht. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Mühsal. Und das wissen wir heute noch, Mühsal ist etwas, was zu jeder Arbeit gehört. Egal wie spaßig sie ist, es gibt die Tage, die Wochen, wo diese Arbeit eine Mühsal ist. Das ist für jeden etwas unterschiedlich, aber es ist nicht immer nur einfach Spaß. Sondern Arbeiten ist etwas, was anstrengt, was mit Schwierigkeiten verbunden ist, Dornen und Disteln, als Symbol des Fluches. Adam sündigte durch Essen, jetzt wird er leiden, um zu essen. Und damit wir unser täglich Brot haben, müssen wir leiden. Das hört sich bitter an, aber es ist etwas, was uns helfen sollte. Nämlich unser Leben richtig zu sehen. Nicht aus dem Auge, warum Gott das alles zulässt, sondern es ist die verdiente Konsequenz des Ungehorsams des Menschen. Auch wenn sozusagen die Situation, die einzelne, eine schwierige Situation ist und wo Gott hilft, wo wir uns gegenseitig helfen sollen, wo wir Gott bitten können, sollte uns das klar sein, dass wir nicht an der falschen Stelle Gott anklagen für diese Dinge. Sie sind ein Teil unseres Ungehorsams. Du sollst das Gewächs des Feldes essen, der Mensch ist in diesem Bund immer noch Vegetarier. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Es kommt mit einem Mal Schweiß und Körpergeruch dazu. Ja, es ist nicht mehr sozusagen so wie scheinbar im Paradies, dass der Mann arbeiten konnte und er war da danach nicht kaputt. Also dass er dann müde wurde davon. Bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Der Mensch wird sterben. Zeit seines Lebens wird es Mühsal und harte Arbeit geben und der Tod hat den Ursprung in Adam. Und jetzt kommen die Reaktionen aus diesem Bund. Was macht der Mensch als erstes? Er benennt seine Frau Eva. Dort übt er das erste Mal diese Herrschaft aus, die Gott dem Mann gesagt hat. Und sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Hier haben wir wieder ein sehr schönes Wortspiel, denn Eva heißt Leben und das ist das Wort Shava mit H und das Wort Shava ohne H bedeutet Mutter aller Lebendigen. Also dass Eva, die vor den Fortbestand des Lebens sichert. Und das ist wieder etwas Besonderes, nämlich Gott zeigt hier Gnade im Gericht. Die Menschheit ist nicht zum Untergang verdammt, sondern Gott möchte, dass die Menschheit weiter besteht. Es war Gottes Gnade, dass der Fortbestand des Lebens auf der Erde weiter besteht. Er will das. Er will, dass der Mensch lebt. Und Gott, der Herr, macht Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidet sie. Hier kommen Adam und Eva zum ersten Mal in ihrem Leben mit dem Tod in Berührung. Es muss ein Tier sterben für sie, für ihr Wohlbefinden, zu ihrer Fürsorge, damit sie wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Und wie sie das erleben mussten, musste ihnen automatisch klar werden, auch mir wird dieser Zustand passieren, auch ich werde sterben. Und Gott bedeckt ihre Blöße, aber auch geistlich. Denn hier können wir etwas ganz Wichtiges daraus schließen. Und das ist wichtig für das Evangelium, zu verstehen, dass die Grundlagen des Evangeliums heute, die alleinige Rettung aus Gott, schon im Alten Testament gegolten hat. Dass der Mensch nicht aus seinen eigenen Werken gerettet werden kann. Das erste ist nämlich, um sich Gott zu nähern, braucht man eine geeignete Bedeckung. Die Bedeckung, die Adam und Eva sich selbst gemacht haben, war ungeeignet. Sie hat nicht das erfüllt, was den Maßstäben Gottes erfüllt. Damit konnten sie sich nicht nähern. Die menschliche Bedeckung ist nämlich nicht geeignet, sondern Gott muss selbst für diese Bedeckung sorgen. Er tötete die Tiere, er machte die Felle, er bekleidete den Menschen. Es war alleine Gott, der die Bedeckung des Menschen gemacht hat. Eine richtige Bedeckung verlangt Blutvergießen und es war Gnade Gottes, dass die Bedeckung geschah und sie geschah vor der Vertreibung. Ja, sie geschah, bevor der Mensch aus dem Garten Eden gehen musste. Und wir finden das genau im Evangelium wieder. Der Mensch versucht, sich durch verschiedene Dinge zu Gott zu nähern. Durch Religion, durch Halten von Geboten, von Gesetzen, von allem Möglichen versucht er irgendwie, sich zu bedecken, vor Gott gut dazustehen. Aber diese Art ist nicht geeignet. Sie bringt immer Unfrieden und Angst. Es ist nämlich nie klar, reicht es oder reicht es nicht? Habe ich jetzt genug? Bin ich gut genug bedeckt? Oder muss ich noch etwas mehr machen? Dieser Zustand ist der Zustand, in dem Adam und Eva war, als sie vor Gott Angst hatten. Und Gott musste selber für diese Bedeckung sorgen in Christus, dass Christus auf diese Welt kam, dass Christus die Gebote Gottes erfüllt hat und am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Sein Blut musste vergossen werden, damit eine Bedeckung vollständig war. Damit das bezahlt ist, was ich an Schuld hatte. Damit die Schuld abgewaschen und rein ist. Und es ist rein die Gnade Gottes, dass er das uns geschenkt hat. Es ist nicht eines von unseren Verdiensten. Genauso wie Adam und Eva, glaube ich, an dieser Stelle keinen Verdienst hatten auf diese Bedeckung. Denn so wie die sich rausgeredet haben, haben sie es nicht verdient. Wir haben es auch nicht verdient. Und trotzdem hat Gott es getan. Er alleine hat es getan, nicht einer von uns. Und Gott sagt, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstreckt seine Hand und auch vom Baum des Lebens nehme und ewig lebe. Der Mensch ist geworden wie Gott, aber es gibt einen Unterschied. Er kann zwar jetzt Gut und Böse erkennen durch seine Erfahrung, aber er kann nicht das Gute erwählen und er kann nicht das Böse besiegen. Er ist nicht in der Lage, über Gut und Böse zu herrschen. Er kann nicht das Böse beherrschen, die Sünde kann er schon gar nicht beherrschen. Er ist völlig kraftlos, was das anbelangt. Der Mensch kannte bisher nur die Güte Gottes, jetzt aber auch das Böse, das in der Ablehnung des Wortes Gottes steckt. Der Mensch wurde also nur scheinbar wie Gott, sondern er verlor viel, viel mehr. Und dieser Zustand, der hier beschrieben ist, diesen Zustand wünscht Gott keinem Menschen. Und deswegen soll der Mensch nicht ewig leben. Der Tod soll jeden Menschen treffen, damit er nämlich ein neues Leben beginnen kann. Dieses neue Leben beginnt im Glauben, in der Hinwendung zu Christus, in der Bekenntnis meiner Schuld, dessen, dass ich ein verlorener Mensch bin wie Adam, dass ich ein völliger sündiger Mensch bin, dass ich eigentlich zu Staub gehöre, dass ich zum Staub zurückkehren muss. Und dann schenkt mir Gott ein neues Leben und das kommt in der Verendung dadurch, dass ich sterbe. Nämlich, dass dann der alte Leib endgültig abgetan ist und Gott mir einen neuen Leib schenkt bei sich in der Ewigkeit. Dass das wirklich zur Verendung kommt, dass dieser Zustand, in dem der Mensch heute lebt, entweder in der Verlorenheit oder in diesem Zwiespalt, den Römer 7 beschreibt, zwischen Sünde und ewigem Leben hin und her gerissen zu sein, endgültig aufgehoben ist und der Mensch nur noch in der Lage ist, tatsächlich so zu leben, wie Gott es möchte. Und der Mensch wurde herausgeschickt, den Erdboden zu bebauen, und von dem er genommen war, und Gott, der Herr, vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schweres, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Dies wird wahrscheinlich bis zum Punkt gewesen sein, wo Noah, wo die Sintflut war. Aber eins ist hier schon sehr interessant. Die Flamme des blitzenden Schwertes stellt eigentlich die Herrlichkeit Gottes dar. Und sie ändert jetzt ihre Funktion. War die Flamme, also diese Herrlichkeit Gottes, ein Inbegriff der Gemeinschaft im Garten Eden, ist sie jetzt ein Inbegriff des Gerichtes, den Abwehr des Menschen davor, sich noch weiter in diesen Schlamassel hineinzubewegen. Wir als Christen sollten dankbar sein dafür, dass Gott uns so gnädig ist, dass Gott diesen Zustand in Christus weggenommen hat, dass wir nicht mehr in Angst vor ihm leben müssen, in Angst vor der Ewigkeit, vor dem Angst davor reicht es, sondern diese 4, 5 Dinge, Gott hat alles getan, damit wir wieder Frieden mit ihm haben, durch seinen Sohn Jesus Christus. Amen.